ARD.
Hallo, ich bin Milat Kupay und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat das nach dem Hamas-Überfall im Oktober gebildete Kriegskabinett aufgelöst. Das Bürgergeld für ukrainische Kriegsflüchtlinge wird nicht eingeschränkt. Und wir geben heute Einblick in die Arbeit der Kriegsfotografin Nana Heidmann, die sich in ihren Bildern mit der russischen Kriegspropaganda beschäftigt. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 17. Juni um 17.30 Uhr. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat das sechsköpfige Kriegskabinett aufgelöst. Beobachter hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Darüber sprach meine Kollegin Sabine Rhein mit Peter Lintl. Er ist Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und sie fragte ihn, was sich dadurch verändern wird.
Man muss unterscheiden zwischen einem rechtlichen und einem politischen Aspekt. Rechtlich ändert sich nichts, weil technisch gesehen hatte das Sicherheitskabinett ohnehin schon alles absegnen müssen. Aber natürlich war es politisch so, dass durch den Beitritt von Gantz in die Regierung vor 6 Monaten oder vor etwas mehr als 6 Monaten natürlich gesagt wurde, wir wollen die Radikalen draußen haben. Dafür kriegt ihr die Legitimität der Mitte quasi der israelischen Bevölkerung. Und das ändert sich jetzt politisch. Netanyahu wird jetzt versuchen, weiterhin die Radikalen so weit wie möglich draußen zu halten. Und ad hoc mit Gallant, mit denen er sich übrigens auch nicht besonders gut versteht, aber ad hoc mit Gallant Entscheidungen zu treffen und nur die notwendigsten Entscheidungen wirklich dem Sicherheitskabinett mit dem Extremisten Smotrich und Ben-Gvir vorzulegen. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Aber Netanyahu wird weiterhin versuchen, möglichst wenige Entscheidungen durch das Sicherheitskabinett zu bringen, während das Sicherheitskabinett will, dass möglichst viele Entscheidungen dort besprochen werden.
Benny Gantz, ein politischer Gegner von Netanyahu, hatte ja die gemeinsamen Beratungen, also dieses Kriegskabinett, verlassen, weil er angeblich versucht hatte, dort Perspektiven für den Gazastreifen zu erreichen. Er hatte auch ein Ultimatum gestellt. Was war dann die taktische Überlegung hinter dem Austritt?
Die taktische Überlegung hinter dem Austritt ist, glaube ich, schon diejenige, dass er gesehen hat, Netanyahu hat ja weiterhin kein klar formuliertes Kriegsziel, kein klar formuliertes Kriegsende vor Augen. Ich sagte ihm, er spricht ihm nur von diesem umfassenden Sieg. Und Benny Gantz hätte gerne, also er hatte 6 Punkte genannt, von denen wahrscheinlich die wichtigsten waren, dass es A, einen Plan für einen Nachkriegs-Gaza geben muss, den es nicht gibt, B, eine Priorisierung der Geiseln verfolgt werden sollte, was auch nicht geschah. Und ich glaube, das waren die wichtigsten beiden Punkte. Und dann spielt natürlich auch noch eine politische Rolle oder ein politisches Moment eine Rolle, weil er natürlich gesehen hat, dass sein Verbleiben in der Koalition Netanyahu mehr nützt, als dass es ihm schadet. Und das war letztlich auch ein Punkt, warum er ausgetreten ist.
Also ein Signal mehr in die Bevölkerung. Haben die ultrareligiösen Kräfte in Israel, mit denen Netanyahu ja regiert, also auf die er angewiesen ist, denn jetzt tatsächlich mehr Einfluss? Sie haben vorhin gesagt, sie erhoffen sich das.
Also man muss hier, glaube ich, erstmal differenzieren zwischen den nationalreligiösen, den extremistischen Kräften in der Regierung und den ultraorthodoxen, die wesentlich moderater sind, was alle Kriegsverläufe betrifft. Aber natürlich haben die Extremisten mehr Einfluss, weil es eben kein Ausgleich mehr gibt, weil Netanyahu nicht mehr sagen kann, ich würde ja gerne auf euch zugehen, aber ich muss mich auch mit der Partei von Benny Gantz übereinstimmen und so weiter. Das fällt jetzt weg und natürlich haben sie deswegen mehr Einfluss. Natürlich werden sie versuchen zu fordern, dass es eben keinen Geiselaustausch gibt, der ein Kriegsende mit sich bringt. Natürlich werden sie weiterhin darauf drängen, dass der Gazastreifen wieder besetzt wird und so weiter. Das wird Netanyahu nicht wollen, aber er wird deutlich stärker unter Druck geraten.
Also wenn tatsächlich die ultrareligiösen Kräfte in Israel mutmaßlich mehr Einfluss haben, wird dann eine Waffenruhe dann auch immer unwahrscheinlicher?
Sie wirkt derzeit unwahrscheinlich, aber gleichzeitig muss man sagen, es ist auch unklar, weil aus den USA wird ja kolportiert, dass Netanyahu bereits einer Waffenruhe zugestimmt hätte im Rahmen eines Geiseldeals. Ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht. Netanyahu bestätigt das sicherlich aus innenpolitischen Gründen nicht, weil ihm dann die Koalition um die Ohren fliegen würde. Aber es kann auch sein, dass sich Netanyahu einfach alle Optionen offen lassen will. Und wenn es einen Geiseldeal gäbe, den er zustimmen könnte, aber die Radikalen nicht, dass er dann Neuwahlen ausrufen könnte. Also ist im Moment alles relativ unklar.
Herr Lintl, noch eine Frage zur aktuellen Entwicklung im Norden Israels. Greift jetzt die Hisbollah zunehmend an. Wie gefährlich ist das, nicht nur für die Menschen, die es ganz direkt betreffen kann, sondern auch politisch für Israels Regierung?
Politisch ist es relativ unklar. Ich meine, dieses ganze Geflecht hängt ja an drei Dingen. Die Hisbollah hat jetzt verlauten lassen, sie ist nur zu einer Waffenruhe bereit, wenn es eine Waffenruhe im Gazastreifen gibt. Das hängt, wie wir gerade gesehen haben, in der Luft. Ob es wirklich politisch gefährlich für Netanyahu werden kann, glaube ich eher nicht, weil die Hisbollah selbst auch nicht an einer Eskalation interessiert ist. Aber wie wir in den letzten Wochen ja gesehen haben, das liegt mitunter nicht in den Händen der beiden Konfliktakteure, sondern eine Eskalation kann auch unfreiwillig vorhergesehen werden. Das heißt, wir können einen Konflikt schlittern, den beide Seiten nicht wollen. Was das politisch dann bedeuten würde, ist eine Frage, die man im Moment nicht absehen kann.
Nochmal kurz, um einen Strich drunter zu machen, in welcher Lage befindet sich die israelische Regierung und an welchem Punkt sind wir im Krieg? Kann man das gar nicht einschätzen?
Ich glaube schon, dass wir uns langsam einem Ende des Krieges nähern, zumindest dass es auch innerhalb der israelischen Regierung mehr Bereitschaft zu geben scheint, dass ein Kriegsende zumindest ins Visier genommen wird. Die israelische Regierung gerät tatsächlich unter Druck. Die nächsten Wochen sind entscheidend. Am 28.07. All das muss bis zum 28.07. erledigt sein, weil dann haben wir eine Knesset-Pause von 3 Monaten. Wenn bis dahin keine Neuwahlen ausgerufen sind, wird Netanyahu das natürlich aussitzen.
Der Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Peter Lintl. Das Bürgergeld für ukrainische Kriegsflüchtlinge wird nicht eingeschränkt. Das hat ein Sprecher der Bundesregierung klargestellt. Er reagierte damit auf eine Forderung aus den Reihen von Union und FDP. Politiker dieser Parteien hatten sich dafür ausgesprochen, die Zahlungen zumindest für die ukrainischen Männer zu streichen, die wehrfähig sind. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine müssen in Deutschland kein Asylverfahren durchlaufen. Sie können das Bürgergeld sofort erhalten. Vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nehmen wir vor allem Bilder der Zerstörung in der Ukraine wahr. Doch wie sieht es in Russland aus? Ist der Krieg dort zu spüren oder zu sehen? Das zeigen die Fotografien von Nana Heidmann, einer jungen Magnum-Fotografin mit deutschen und russischen Wurzeln. Ihre Bilder sind jetzt unter dem Titel »Krieg und Frieden« im Museum Henrichshütte in Hattingen zu sehen. Katja Deiß und Christoph Schäffer.
Entspannt flanierende Menschen auf dem Roten Platz oder am Flussufer, aktuelle Fotos aus Moskau, die dokumentieren, dass der Krieg hier nicht sichtbar ist. Und wenn, dann nur glorreich, Soldaten als Helden auf Häuserwänden. Weit abseits vom Zentrum aber spürt und sieht man den Krieg, den Schmerz beim Abschied, Trauer um Gefallene. Die Fotografin Nana Heidmann bildet ab, was Putins Propaganda verschweigt.
Wir sehen eigentlich fast keine Fotos mehr oder auch immer weniger Berichterstattung aus Russland selbst, aus so einem riesigen Land, was so zentral ist überhaupt für die Weltpolitik und natürlich für den Krieg in der Ukraine. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dort zu sein und die Stimmung festzuhalten. Was denken die Leute in Moskau, was denken die Leute in entlegenen Regionen?
Nana Heidmanns Mutter stammt aus Russland. Sie selbst ist 1994 in Ulm geboren und aufgewachsen. Heute lebt sie in Moskau. Heidmann ist eine der jüngsten FotografInnen der Agentur Magnum. Ihr Bild eines russischen Panzers wurde zum Cover des Time Magazine. Nana Heidmann war zufällig dort und fotografierte den Moment, als die Invasion russischer Truppen in die Ukraine begann.
Ich bin selber keine Kriegsfotografin, ich hatte keine Schutzkleidung, keine Schutzweste dabei und so. Und deswegen habe ich dann auch entschlossen, rauszufahren. Und auf dem Weg eben ist mir diese riesige Kolonne an Panzern entgegengekommen, die wahrscheinlich Richtung Mariupol gefahren sind.
Nana Heidmanns Fotos sind jetzt im ehemaligen Stahlwerk in Hattingen zu sehen. Seit 5 Jahren dokumentiert sie mit der Kamera das Heimatland ihrer Mutter. Fasziniert von seiner Größe und der kulturellen Vielfalt war sie schon immer in entlegenen Gebieten unterwegs. Dort findet sie jetzt die schmerzhaften Spuren des Krieges, die Moskau zu verstecken sucht. Ein Bild aus Dagestan im Nordkaukasus zeigt trauernde Frauen am Grab eines Soldaten.
Es war für mich das erste Mal, dass überhaupt irgendwie dieser Krieg spürbar ist, weil da saßen ganz viele verschiedene Familienmitglieder, Cousinen, Cousins, Brüder und jeder hat irgendwie jemanden, der in der Ukraine verletzt wurde, kämpft oder gestorben ist.
Die hohen Opferzahlen auf russischer Seite, Nana Heidmann macht sie sichtbar. Und sie zeigt die Perspektivlosigkeit in den ärmsten Regionen Russlands, wo mit hohen Monatsgehältern für den Eintritt in die Armee geworben wird. Nana Heidmann beobachtet auch, wie die russische Gesellschaft immer mehr militarisiert wird. Durch pompöse Militärfeste, die Einführung einer Propagandastunde an Schulen und Kriegsspiele. schon für die Allerkleinsten.
Das war für mich, glaube ich, am erschreckendsten, wie dort ein kleiner Junge, der Papa ihn dorthin gesetzt hat, dass er mit dem Maschinengewehr mal schießt und das Kind natürlich total erschrocken ist danach von der Druckwelle, von dem Lärm und erstmal die natürlichste Reaktion eines Kindes eben nicht will und schreit und versucht wegzurennen. Und sich der Vater dann aber irgendwie lustig gemacht hat.
Das alles zu dokumentieren ist nicht ungefährlich. Der russische Geheimdienst beobachtet genau, was berichtet wird.
Sobald wir in die Region reisen, ist immer irgendjemand, der dir hinterherläuft, der dir hinterherfährt. Ich weiß nicht, ob man es bemerken soll oder nicht, weil man bemerkt es auch nicht immer. Aber ich glaube, wenn man es bemerkt, ist es wahrscheinlich einfach, um dir Zeichen zu geben, dass Big Brother is watching you.
Noch sei es ihr möglich, in Russland zu arbeiten, sagt Nana Heidmann, auch wenn Verhaftungen von Kollegen ihr die Gefahr ständig vor Augen führen.
Das Land kenne ich so gut, dass ich irgendwie weiß, wie ich mich bewegen kann. Das Risiko besteht natürlich immer, dass irgendwas passiert und man muss vorsichtig sein. Aber die Arbeit ist eben auch extrem wichtig, weiter dort vor Ort zu sein.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.